könnte das tote Produkt auf ein Porsche schnallen und dann mit einer brillanten Marketingstrategie erfolgreich machen. Das geht. Das ist keine Frage. Das geht, sehe ich natürlich. Braucht viel Kapital, braucht gutes Management. Warum nicht mit einem lebendigen Pferd ins Rennen gehen? Ist doch viel einfacher. Ist doch viel bessere Ökonomie.
Sowas von Grün. Dein Podcast zu allen Themen rund um Nachhaltigkeit und einen grünen Lebensstil. Wir wollen wissen, wie leben wir wirklich nachhaltiger? Wie und wo fangen wir eigentlich an und was kann ich als Einzelner tun, um wirklich etwas zu bewegen? Dafür sprechen wir mit ExpertInnen, nachhaltigen Unternehmen und Menschen, die für sich einen grüneren Weg gefunden haben. Ich bin Lene Bernikas, Redakteurin bei Trendradar, und ich freue mich, wenn ihr uns alle zwei Wochen am Donnerstag auf diese spannende Reise begleitet. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Sowas von Grün Podcast. Heute habe ich Professor Faltin bei mir zu Gast. Er ist nicht nur Hochschulprofessor, sondern auch Unternehmensgründer der Tee-Kampagne, Gründer der Stiftung Entrepreneurship und Autor und noch ganz vieles mehr. Hallo Herr Professor Faltin.
Hallo.
Stellen Sie sich den HörerInnen doch sehr gerne mal vor.
Ja, ich bin Hochschullehrer, aber mich hat immer bewegt, dass das, was an der Hochschule gemacht wird, zumindest in der Ökonomie, nicht wirklich praktisch anwendbar ist. Das war vor 30 Jahren schon so, als ich noch Student war und Assistent. Und dann, es hat sich nicht so sehr geändert. Diese Modelle, diese Mathematisierung, das bringt nichts oder fast nichts, wenn man praktische Probleme lösen will. Deswegen habe ich frühzeitig überlegt, wie kann man das ändern, und habe gesagt, man muss eigentlich ein eigenes Unternehmen haben. Die Studenten sollen erleben, wie so ein Unternehmen gegründet wird. Und das ist ja auch der Motor von Ökonomie. Josef Schumpeter, so der Vater des Entrepreneurship, hat gesagt, die neuen Ideen von Gründern, Gründerinnen, die Bestehendes in Frage stellen, das verändert Ökonomie positiv. Und das habe ich dann gemacht mit der Tee-Kampagne. Und ja, da tauchen natürlich eine Menge Fragen auf. Alle glauben, man braucht viel Kapital oder man muss Expertin sein in Management und Buchhaltung, Rechnungswesen und Logistik und alles das. Und meine eigenen Überlegungen, aber auch vor allem meine praktischen Erfahrungen waren, muss nicht sein. Man kann gründen, indem man bei sich selber bleibt, bei dem, was man kann, was einem leicht fällt, wo man ein bisschen Talent zu hat. Und das andere kann man abgeben. Man kann auch Management abgeben. Ich war zum Beispiel nie Manager in meinem eigenen Unternehmen. Ich habe ja mehr als die Tee-Kampagne gegründet. Ich war auch nie der Mensch, der das Rechnungswesen gemacht hat, sondern ich habe geguckt, was brauchen wir? Wo können wir deutlich besser sein? Wo können wir einsparen? Wo können wir nachhaltiger sein? Wo können wir fairer sein mit den Produzenten? Und, und. Das sind eigentlich die entscheidenden Fragen. Und dann holt man sich Experten, ich nenne das Komponenten, und setzt das um. Das kann ein Team sein, das können Leute von außerhalb sein. Da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten. Aber man kann sich auf das beschränken, wo man gut ist und wo man sich wohlfühlt, wo man Spaß hat. Und das sage ich deswegen, weil es einen Philosophen gibt, Konfuzius, vor 2500 Jahren, der hat einen Satz gesagt, der heute eigentlich erst modern wird: Wenn du das tust, was du gerne tust, brauchst du dein Leben lang nicht arbeiten. Das ist ja ein wahnsinniger Satz, ein richtig wahnsinniger Satz, wenn man den richtig überlegt. Und das kann man nicht als Angestellter, da sagt der Boss, was man zu tun hat. Das kann man auch nicht als Beamter oder als Lehrer oder sonst wo. Aber als Unternehmerin, Unternehmer kann man das, indem man sich das raussucht am Unternehmen, was man gerne tut. Und alles andere konsequent delegiert oder über Komponenten abarbeitet. Das ist eigentlich die Hauptchance am Entrepreneurship, dass wir glücklichere Menschen bekommen, weil sie das tun, was ihnen Sinn macht, was sie gerne tun. Und meistens sind sie da auch gut. Und wenn sie noch nicht gut sind, werden sie besser, weil ihnen das Spaß macht. Und dann sind sie halt auch 24 Stunden dabei, weil es etwas ist, was sie bewegt und was sie lebendig macht und wo sie erkennen, dass sie etwas bewirken können. Das finde ich ist die ganz große Chance beim Entrepreneurship.
Und wie sind Sie damals auf Tee gekommen, beziehungsweise wie war da so die Entstehungsgeschichte von der Tee-Kampagne?
Also ich habe überlegt, was ich gründen kann. Alle Kollegen haben mir abgeraten, auch die Studenten, die sagten, deutscher Hochschullehrer, das wird nichts mit gründen. Die sind denkbar ungeeignet. Also habe ich genau hingeguckt, ich wollte mich ja nicht blamieren. Und to cut a long story short, ich hatte mit Kaffee angefangen, mit Textilien, Zucker, Bananen, also was man sich alle so denken kann. Und ich bin bei Tee hängen geblieben, obwohl ich gar kein Teetrinker war. Ich verstand von Tee überhaupt nichts. Aber im Laufe der Zeit, im Laufe der Recherchen habe ich gemerkt, beim Tee geht es besonders altmodisch zu. Eigentlich so wie in der britischen Kolonialzeit. Da hat sich nicht viel geändert. So, in der Plantage entsteht der Tee, dann wird er geerntet, wird zur Teebörse gebracht. Da bieten die Exporteure für den Tee, exportieren ihn zu einem Importeur. Der Importeur gibt's zum Großhändler, der Großhändler zum Einzelhändler und dann landet's beim Kunden. Da braucht man nicht BWL studieren, um zu sehen, das wird furchtbar teuer. Immer rein ins Lager, raus aus dem Lager. Verpacken, Verpackung aufreißen, neu verpacken, versenden ins nächste Lager und das über Exporteur, Importeur, Großhändler, Einzelhändler, verteuert den Tee ungemein. Und ich kam ja von einer ganz anderen Seite und sagte, eigentlich müssten wir fair zu den Produzenten sein. Das ist an der Universität eine alte Diskussion, dass die Entwicklungsländer immer schlechter ökonomisch dastehen, weil sie Rohstoffe exportieren und Fertigprodukte, Maschinen, Automobile, Kühlschränke oder sowas importieren. Und die Rohwaren verbilligen sich immer mehr, jedenfalls so über die Jahrzehnte, mit Ausnahmen wie jetzt. Und die Fertigprodukte verteuern sich immer mehr, weil sie natürlich in den reichen Ländern mit hohen Lohnkosten hergestellt werden. Oder jedenfalls damals. Und da gab es so die Idee, eigentlich müssten wir eine fairere Art von Austausch machen, was sich heute Fair Trade nennt. Und es hieß, das geht nicht, das machen die Kunden nicht mit. Und ich habe gesagt, doch, probieren wir doch mal aus. Warum sollen das Kunden nicht mitmachen? Und das Gleiche für was heute Nachhaltigkeit heißt, vor 35 Jahren hieß das Wiederaufforstung, mit der Natur arbeiten, nicht gegen die Natur, möglichst keine Pestizide einsetzen, sondern Bioanbau und so weiter. Und nun kann man sagen, das macht ja alles dann das Produkt teuer, Fairtrade, Bioanbau, Rückstandsanalysen und. Und da ist eben wichtig, dass man an einer anderen Stelle auch einsparen kann. Und ich dachte, wenn die Aufgabe eigentlich ist, den Tee von der Plantage zum Kunden zu bringen, das ist ja die, was man eigentlich erledigen soll. Braucht man da Exporteure, Importeure, Großhändler, Einzelhändler? Kann man das nicht selber? Da muss man recherchieren und gucken, wie groß müsste denn meine Menge sein, die ich einkaufe, damit ich an denen allen vorbeigehen kann. Warum machen das nicht andere Teehändler? Na, weil sie ein großes Sortiment haben. Wenn man 100, 200, 300 Sorten Tee hat, so viele gibt's. Und wenn man als Teegeschäft eine breite Auswahl, ein großes Sortiment haben will, dann kauft man immer so 5 Kiloweise ein. Und da kommt man am Großhändler nicht vorbei. Wenn man 100 Kilo einkaufen würde, dann käme man wenigstens bis zum Importeur. Wie viel braucht man denn, um an den allen vorbeizugehen? Da habe ich herausgefunden, man braucht 2 Tonnen. Mhm. Aber 2 Tonnen Tee ist viel. Kann man dann noch ein Sortiment machen? Nee, da muss man bei einer Sorte bleiben. Das ist schon mal schlecht. Mhm. Wenn man bei einer Sorte ist, wer will denn immer die gleiche Sorte? Und das noch von einem Hochschullehrer, der sagt, ich bin Kaffeetrinker und habe von Tee keine Ahnung. Also weiter recherchieren, weiter überlegen. Und so ging das über einige Zeit. Und irgendwann hatte ich's und gesagt, na, wenn der Einkaufspreis des Tees gar nicht so eine große Rolle spielt, weil der Tee verteuert sich durch diese Exporteur, Importeur, Großhändler, Einzelhändler, dann kann ich doch einen guten Tee kaufen. Da brauche ich beim Tee-Einkauf nicht zu sparen. Kann ich einen richtig guten Tee einkaufen. Wo wachsen denn die guten Tees? Und da gibt es sowas wie den besten Tee der Welt. Mhm. Und da bin ich darauf gestoßen, ja, es gibt ein Teegebiet, Indien, Nordindien, an den Hängen des Himalaya. Das liegt so hoch, dass es sogar eine Winterpause hat. Tee ist ja ein tropisches Produkt aus tropischen Ländern. Da ist normalerweise keine Winterpause. Aber im Himalaya gibt es diese Winterpause. Und nach der Winterpause entsteht ein Tee. So die ersten Austriebe, die sind besonders aromatisch. Das ist der sogenannte First Flush, also die erste Pflückung. Und wenn der Tee-Einkaufspreis gar nicht so eine Rolle spielt und ich ja zeigen muss, ich verkaufe nicht irgendeinen Tee und behaupte, der sei gut, sondern ich kaufe einen anerkannt hochwertigen, sehr teuren Tee, aber spare an anderer Stelle durch diese ganzen Zwischenhändler, dann kann ich das doch machen. Und das war die Idee. Also das Ganze startete mit einer Idee, nicht mit Kapitalmanagement oder sowas, sondern mit der Idee, kann ich nicht einen sehr guten Tee trotzdem preiswert machen, viel preiswerter als die Konkurrenz, weil ich an dem ganzen Zwischenhandel vorbeigehe. Und noch eine andere Ersparnis war, wir haben nicht diese kleinen Mengen, 100 Gramm, 50 Gramm abgepackt, sondern genau. Großpackung. Mhm. Da kam mir meine Kaffeeerfahrung zugute. Irgendwann machte ich eine Tüte Kaffee auf und das sind ja 500 Gramm normalerweise. Und Kaffee hält nicht lange. Kaffee, so nach 3 Monaten ist das Aroma weg. Mhm. Tee hält 3 Jahre. Tee ist viel stabiler und kann man viel länger verwenden. Also wenn Kaffee in 500 Gramm abgepackt wird, dann Tee in 1 Kilogramm Packung. Das fanden alle total verrückt. Also nur eine Sorte Tee, Darjeeling. Und da auch nur den First Flush. Und eine Sorte Tee und die nur in Kilopackung. Klingt völlig bescheuert. Und ich weiß noch, als ich das dann meinen Studenten erklärt habe, dass ich finde, das könnte man machen, so könnte man können, sagten die völlig. Also sowas kann nur einem Hochschullehrer einfallen. Eine einzige Sorte Tee statt ein ganzes Sortiment und das auch noch in Großpackungen von 1 Kilo. Und es war von Anfang an ein Erfolg. Es hat den Leuten eingeleuchtet. Nicht allen, sondern erstmal dem eigenen Umfeld. Die sagten, ja, eigentlich macht es Sinn. Und dann die Teekenner kamen natürlich und sagten, was, ein Darjeeling First Flush zu einem Drittel des Preises. Wir konnten das zu einem Drittel des Preises anbieten wie die Konkurrenz. Das haben wir sogar genauso gemacht. Konkurrenz verlangte 27 Mark damals und wir 9 Mark. Das ist ein Unterschied.
Auf jeden Fall.
Und dann dachte man, entweder sind die verrückt oder irgendwas. Oder es ist ein wahnsinniges gutes Angebot. Und wir konnten erklären, warum wir so preiswert sind. Also das ist die Geschichte der Tee-Kampagne, wo man sieht, es ist nicht Kapital. Mhm. Ich weiß gar nicht irgendwie, wenn Sie mich fragen, mit wie viel Kapital haben wir angefangen, ich weiß es nicht mehr. Aber man hat 60 Tage Zeit, um die große Tee-Rechnung zu bezahlen. Mhm. Und in 60 Tagen kann man ja schon das meiste verkaufen, wenn man es sehr preiswert macht. Also und als wir gesehen haben, die Leute stehen Schlange, also wir mussten kein Marketing, nichts machen. Es sprach sich herum. Es war wie ein Skandal. Sprach sich herum. Da gibt es den Tee, einen wahnsinnigen Tee, ganz preiswert. Und dann haben wir gesagt, na, also wir nehmen nur Bestellungen entgegen mit Vorausschick, damit wir die Teerechnung bezahlen können. Also wir hätten sogar eine Bank gründen können am Anfang. Wir hatten immer hohe Liquidität von wegen Kapitalmangel. Oder jetzt haben sie eine Idee, jetzt braucht man doch Kapital. Nein, die Idee muss eben so weit reichen, die muss so gut durchdacht sein, die muss so breit aufgestellt sein, dass es eben sowas ermöglicht, wie auch sehr preiswert sein. Nur so mal als Einstieg in dieses Thema, wie kann man denn vernünftig gründen?
Ja, genau. Würden Sie sagen, dass das auch noch in der heutigen Zeit so gilt, weil es natürlich auch sehr viel mehr Konkurrenz gibt. Also es gibt sehr viele Unternehmen und man hat ja das Gefühl, da können Sie gerne da nochmal mehr zu sagen, wenn ich ein Produkt habe oder eine Idee, die ich gerne realisieren möchte, dann, also meiner Empfindung nach, bringt mir ja das beste Produkt nichts, wenn keiner davon mitkriegt. Also wie ist aus Ihrer Sicht das Marketing zu realisieren?
Also dass, wenn man sehr preiswert ist, mhm. ist das ja ein Marktvorteil.
Ja.
Die Frage ist, wie kann man das erreichen? Indem man vieles, möglichst viel weglässt, indem man Dinge einfacher macht, indem man an Dingen spart, die nicht unbedingt notwendig sind, weil man ja davon ausgehen kann, dass doch viele Käufer inzwischen gehört haben oder ihnen bewusst ist, man muss sparsam mit Dingen umgehen. Wir brauchen nicht einen Vielfarbendruck, wir können es vielleicht auch anders machen.
Ja. Und
also, dass ein nachhaltiges Produkt auch in sich überzeugend wirkt. Mhm. Man muss nicht alles das nachmachen, was die Großen einem vorführen. Und ja, da sehe ich Land. Ich weiß nicht, ob ich auf Ihre Frage geantwortet habe.
Also angenommen, ich gehe diese Schritte und habe, sage ich mal, einen guten Preis realisieren für mein Produkt. Wie schaffe ich es denn aus Ihrer Sicht, dass das Produkt auch bekannt wird?
Das muss Teil der Überlegung sein. Also bei uns war es dieser spektakuläre Preis. Mhm. Der ja nicht nur Käufer angezogen hat, sondern auch eine öffentliche Diskussion. Wie kann das möglich sein? Wie kann man Tee mit einem Schlag um 2/3 preiswerter machen? Das war ein öffentlicher Skandal, kann man sagen. Mhm. Und also ich muss, das deutsche Wort Idee ist da nicht sehr hilfreich. Das klingt so nach einem ersten Einfall. Und Einfall bringt doch nicht viel. Das ist vielleicht so ein Ausgangspunkt. Also ich spreche immer von unternehmerischem Konzept oder Entrepreneurial Design. Das ist für mich ein Gesamtkunstwerk aus vielem. Also das Produkt muss stimmen, es muss nachhaltig sein, es soll fair sein, fair zu den Produzenten, aber auch fair zu den Kunden. Also ich bin ein Freund von niedrigen Preisen, nicht hohen Preisen. Mit hohen Preisen bleibt man immer in der Nische. Das ist, also die großen erfolgreichen Unternehmen, Henry Ford, Lidl, Aldi, das waren immer Dinge, die versucht haben, preiswert zu sein und an anderer Stelle zu sparen. Ladeneinrichtungen bei Aldi oder Henry Ford waren alle schwarz, die Autos, und sahen alle gleich aus und waren auch immer das gleiche Auto. Also diese Economies of Scale nutzen und auf einen Umfang kommen, dass ich diese Vorteile von großen Serien auch einfahren kann. Also eine Idee hat viele Facetten. Das kann ein intelligentes Logistik sein, das kann eine intelligente, sparsame Produktion sein. Das können Dinge sein, wo man erkennt, dass andere ein viel zu kompliziertes, kampersamen Aufbau von Unternehmen haben, wie bei Tee. Richtig ist natürlich, vor 35 Jahren, 37 Jahren, als wir die Tee-Kampagne gegründet haben, waren wir so, halt so mit die Ersten in diesem Feld. Und es gab große Unternehmen. Und es war relativ leicht, damals Dinge zu sehen, wo man besser sein kann als die anderen. Ich sag mal so, die low-hanging fruit sind alle gepflückt inzwischen. Mhm. Und man muss eigentlich umso mehr an der Idee arbeiten, um noch was hinzukriegen, was erkennbar besser ist, als was draußen ist. Ich sage meinen Studenten immer, ihr müsst deutlich erkennbar besser sein als das, was draußen ist. Sonst arbeitet ihr euch zu Tode und es wird nichts. Und dann fehlt das Kapital, um eine große Marke aufzubauen. Wie soll ich gegen Coca-Cola antreten? Dann müsste ich auch so eine große Marke aufbauen. Das hat keinen Sinn. Da haben wir keine Chance. Wir können nicht mit den Großen mithalten. Es ist wie David gegen Goliath. Wenn der David mit den Waffen des Goliaths antreten will, hat er schon vorneweg verloren. Er muss eigentlich mit einer anderen Waffe kommen. Er muss mit anderen Mitteln auf sich aufmerksam machen als die Großen. Und da gibt es ja Chancen. Also Stichwort Crowd, Bootstrapping, anfangen. Ich sage immer, wenn die eigene Familie, wenn der eigene Bekanntenkreis das Produkt nicht kauft, ja, wer soll es denn dann kaufen? Also wenn ich aus dem eigenen Bekanntenkreis begeisterte Kunden entstehen, ist für mich das Konzept nicht ausgereift, taugt nichts. Dann sage ich, gründen Sie nicht, um Gottes Willen, gründen Sie nicht. 80% scheitern. Und die Frage ist, ob es nicht in Wirklichkeit 90% sind. Also 80% scheitern. Das heißt, ich kann mit so normalen Anläufen nicht wirklich gut gründen. Ich muss schon ein wirklich exzellentes Konzept haben Und da, das heißt vor allem recherchieren, es heißt nachdenken, ab und zu braucht man auch mal einen guten Einfall, aber es heißt im Grunde genommen recherchieren, herausgehen, testen bei seinen eigenen Bekannten, in der eigenen Familie. Ja. Würdet ihr das Produkt kaufen? Würdet ihr begeistert dafür werben? Wenn die sagen,
dann lieber nicht.
Dann lieber nicht. Also das meine ich, das ist Gedankenarbeit. Das heißt für mich Kopfschleckkapital. Ja. Wir können besser sein als die Großen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber wir müssen richtig hart an einem überzeugenden Konzept arbeiten. Und das meiste, was ich so höre, wenn ich Höhle der Löwen sehe, denke ich, mein Gott, das sind so Ideen, mit denen würde ich nicht antreten wollen. Das muss schon zwei Ebenen, zwei Dimensionen besser sein.
Die Frage hatte ich mir auch notiert, was Sie generell von solchen Gründershows oder so halten, ob das quasi auch vielleicht eher nur Unterhaltung oder nur Show ist oder ob man dafür sich, wenn man sich dafür interessiert, auch Ideen oder Anregungen holen kann.
Zunächst mal, es versucht ja, diese Idee zu gründen, zu popularisieren. Das ist gut. Mhm. Dass das nicht so eine Außenseitergeschichte ist, sondern dass man auch als Normalmensch gründen kann. Was ich nicht gut finde, ist, dass wieder dieses alte Muster, diese alten Bilder aufgewärmt werden. Als Gründer hast du eine Idee, so einen Einfall und jetzt brauchst du Kapital. Das scheint vernünftig. Na, ich habe ja nur eine Idee und jetzt muss ich ja irgendwas produzieren lassen oder Software entwickeln und so, da brauche ich Kapital. Das ist schade. Man braucht heute kein Kapital mehr oder nicht in den Mengen wie früher. Mhm. Wenn man ein Stahlwerk gebaut hat oder eine Textilfabrik oder so, das waren riesige Mengen Kapital oder eine Eisenbahn. Heute kann man in seiner eigenen Community anfangen. Ich kann auf Software aufbauen, die es schon gibt. Ich kann auf Logistik aufbauen, die es schon gibt. Ich muss nicht meinen Tee selber importieren. Das mache ich natürlich über ein Logistikunternehmen. Mhm. Also ich kann mit Komponenten arbeiten. Ich kann über Delegation sehr viel machen. Und ich kann mir etwas aussuchen, wo ich ein Stück weit erkennbar besser bin wie die anderen. Also dieses Arbeiten am Konzept kommt mir zu kurz in dieser Höhle des Löwen. Ja. Stattdessen ist so der Ritterschlag der Investoren. Das ist ein ganz altes Bild. Das war mal vor 30, 50 oder 100 Jahren richtig. Da ging ohne Kapital gar nichts. Heute kann man auch mit wenig Kapital etwas bewegen. Im Kernland sozusagen des Entrepreneurship in den USA sind ja auch 70% aller Gründungen kommen mit dem Kapital der eigenen des eigenen Umfelds, also dort heißt es Family, Friends and Fools, also so die Freunde, die da so mitmachen. Und das sind 70%, während hier ständig von Venture Capital und Riesenmillionenbeträgen geredet wird. Also da macht man es sich zu einfach. Wenn meine Idee schwach ist, brauche ich viel Kapital, das ist richtig. Und dann trete ich auf dem Feld der Großen an und bin ein Kleiner, das ist auch ganz schlecht. Versuchen Sie nicht als David den Goliath zu spielen, furchtbar. Das tut Ihnen nicht gut, da kommen Sie in wahnsinnigen Stress und Sie werden auch nicht erfolgreich sein. Also man muss schon als David mit seinen eigenen Waffen antreten. Und die sind nicht Kapital, die sind auch nicht Management. Das kann man später mal, wenn man groß ist, kann man sich gutes Management besorgen. Am Anfang geht es um Sympathie, es geht um Authentizität. Es geht um Authentizität und es geht darum, dass ich sage, da strengt sich jemand an, etwas besser zu machen, als was es draußen schon gibt. Und das kreiert Aufmerksamkeit, das schafft Sympathie, ganz wichtig. Sympathie ist wichtig. Und es schafft ein über den eigenen Freundeskreis dann hinausgehendes Sympathiepotenzial. Mhm. Darauf würde ich aufbauen.
Meinen Sie denn, dass, weil Sie ja auch so ein bisschen so eingestiegen sind, dass jeder und jede das Potenzial hat zu gründen, weil Sie ja auch gesagt haben, dass vielleicht 80% der Ideen einfach noch nicht so ausgereift sind. Was muss ich denn da mitbringen?
Also zunächst mal, bin ich zum Gründer, Gründerin geboren alle können gründen, 100%. Dass 80% scheitern, liegt daran, dass wir es falsch angehen. Wir denken, wir müssen Buchhaltung lernen oder man geht zur IHK und macht Wochenendkurse in Rechnungswesen und Logistik und Vertragsrecht und Arbeitsrecht und noch allen möglichen Dingen, die man eigentlich abgeben muss. Die man selber, man kann heute nicht als Alleskönner das alles bewältigen. Mhm. Also zurück zu dem, was mache ich denn gerne? Wo würde ich denn mit Spaß, was eben für mich Sinn macht, was auch ein bisschen so meine Neigungen anspricht, wo könnte ich da etwas tun? Und dann versuchen, sich auch Zeit zu nehmen und ein Stück weit da reinzugehen und mal auszuprobieren, also nicht gleich gründen, sondern mal sowas auszuprobieren, sagen, würdet ihr das kaufen? Ja. Warum nicht? Was könnte ich besser machen? Und auch nicht mit einer Idee spielen, sondern mit 5 oder mit 10. Und es kommt einem ja vieles entgegen. Jemand sagt, du, da habe ich einen Artikel gelesen oder habe ich jemanden kennengelernt, der ist da, hat da auch so eine Idee. Und also wenn man sich ein bisschen Zeit lässt, dieses schnell, 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 Fast Company, also das ist alles so Silicon Valley, das ist USA. Und wenn einer nach Silicon Valley gehen will, soll er das tun. Aber wir sind in einer anderen Kultur. Wir haben auch diese Scheiternskultur nicht. Ja. Die sind in den USA da, da hat es ein anderes Verständnis von Pionieren. Hier hat es keine Scheiternskultur. Wir bräuchten sie, aber wir haben sie nicht. Mhm. Wenn einer hier in Insolvenz geht, das ist eine lebenslange Narbe. Gehen Sie nicht in Insolvenz. Gründen Sie nicht so schnell, sondern arbeiten Sie an Ihrem Konzept. Man wird ja auch nicht über Nacht Künstler, sondern es dauert, bis man eine Idee hat, was man darstellen könnte. Wie man es anders darstellen könnte als die 100 Dinge, die alle schon so dargestellt wurden. Und was hat das mit mir selber zu tun? Es muss stimmig zur Person sein. Natürlich muss es auch stimmig zum Markt sein, das ist klar. Aber es muss auch stimmig zur Person sein. Wenn es das nicht ist, bringe ich die Energie nicht auf, die ich brauche, diesen schweren Stein den Berg hochzurollen. Also es ist ja wie ein Marathon oder Sisyphus, den Stein den Berg hochzurollen. Das braucht Durchhaltevermögen. Mal ein Sprung als Wissenschaftler, gibt ja nur viele Untersuchungen, was macht Unternehmen erfolgreich? Ja. Und es kommt praktisch kein Ergebnis raus, mit einer Ausnahme, Ausdauer, im Englischen Perseverance, Persistency.
Ja.
Diese Ausdauer, das ist ein Merkmal, das über alle Gründungen gilt. Sonst ist jede Gründung anders und ist in einem anderen Markt, in einer anderen Zeit, mit anderen Personen, mit anderen Produkten, kann man schwer verallgemeinern. Aber es gibt eine Variable, die in praktisch allen erfolgreichen Gründen vorkommt. Das ist diese Ausdauer, das ist diese Energie, die da reingeht. Und die kriege ich nicht, wenn ich etwas mache, was mir nicht liegt. Mhm. Weil da gerade eine Opportunity war, da ein Freund gesagt hat, mach mit. Oder so eine Idee, von der man dann träumt, wir machen da ein Kosmetikprodukt und dann, das schlägt ganz toll ein, weil wir Aloe Vera oder irgendwas verwenden, was alle anderen auch verwenden. Also ich muss schon ein Stück mehr machen, Gesamtkunstwerk. Ich sag, Gründen hat mehr mit Kunst zu tun, hat mehr Parallelen zur Kunst als zum Management. Mhm. Das eben, beim Gründen geht es ja um was Neues, um was Besseres. Nicht nochmal einen Bau malen, wie alle anderen ihn schon gemalt haben, sondern völlig anders malen und zeigen, da gibt es noch eine Sichtachse, die so noch nicht bekannt war. Und das Gründen ist eine Art Erstellung eines Gesamtkunstwerks. Da komme ich vor, da kommt natürlich der Markt vor, da kommt Nachhaltigkeit vor, da kommen die Wünsche, Träume, Interessen, Bedarf von anderen Menschen vor. Das ist ein Riesending, das ist ein Marathon. Und den halte ich nur durch, wenn ich für mich darin Sinn finde, wenn es etwas mit mir zu tun hat. Und diese stimmig zur Person kommt in Silicon Valley überhaupt nicht vor. Mhm. Die würden sich totlachen drüber und sagen, du brauchst 100 Millionen und dann mit 100 Millionen kann man was bewirken, das stimmt. Aber ich würde sowas nicht machen wollen.
Also Sie sehen auch das Unternehmen sehr dicht in Zusammenhang mit dem Gründer. Also dass der Gründer auch quasi das Gesicht der Marke ist, das Herz der Marke oder des Unternehmens ist.
Ja, also das, wenn Sie sagen Herz, ich bin mit Marke immer so ein bisschen vorsichtig, weil es da immer gleich in diesen Wettbewerb mit den Großen geht. Mhm. Die sind halt da überlegen, haushoch überlegen. Aber so ein Stück Herz, Verstand, Mut, ein Stück Mut gegen diese Welt draußen des Schnellen, der häufig schlechten Qualität. Das meiste geht in Marketingaufwand. Also so eine Weltmarke wie Coca-Cola. Warren Buffett ist ja Investor bei Coca-Cola. Und er sagt, natürlich kann jeder einen Cola herstellen. Da weiß man, wie das geht. Und bestimmt kann man auch einen Cola herstellen, das besser ist als das von Coca-Cola. Aber die Marke zählt, die Marke zählt. Und das muss man doch nicht vertreten, dass man ein Produkt kauft, das nur durch die Marke, weil ich die mitfinanzieren muss, teuer ist und in der Qualität gar nicht so gut. Also mache ich doch einen Cola und fange im eigenen Bekanntenkreis an und mache etwas, was weniger Zucker hat oder weniger Chemie bei diesem Zero-Cola und mal ein gescheites Getränk. Also es gibt tausende von Getränken, aber es gibt wenig wirklich gescheite Getränke. Man kommt eigentlich immer wieder zu Wasser zurück. Das ist ein gescheites Getränk. Aber da muss man nicht 2 Euro für bezahlen. Nur weil das von Nestle oder Coca-Cola, Bon Aqua, die eine Marke drum aufbauen. Also das kann man doch auch besser machen. Das ist eigentlich der Kern. Ein Stück weit bei sich selber bleiben, die Energie behalten, in seiner eigenen Kraft bleiben. Und trotzdem etwas machen, was gegen diese Welt draußen sich deutlich abhebt. Mhm. Weil das draußen, das ist nicht aufrechtzuerhalten. Also jeder, der sich ein bisschen mit Klimawandel und allen diesen Problemen, es geht ja nicht nur um Klimawandel, die Meere sind verschmutzt, die Böden gehen kaputt, die Arten verschwinden und damit auch ein ökonomischer Zusammenhang. Es gehen ja nicht nur die Bienen, es sind auch die Regenwürmer und die Nematoden und tausend Bakterien, die alle durch Pestizide kaputt gehen und durch die Verdichtung der Böden und durch Überschwemmungen und Dürren und so weiter. Also wir stehen ja mit dem Rücken zur Wand. Wir können uns die alte Ökonomie nicht mehr leisten. Mhm. Mit der gehen wir kaputt. Und jetzt brauchen wir Menschen, die sagen, wir können Ökonomie besser. Wir müssen sie besser machen. Und das braucht unsere Unterstützung und unsere Begeisterung. Gibt einen Kollegen von mir, Binswanger, der sagt, wir müssen nicht warten, alle 4 Jahre zu wählen. Und dann kommt doch immer ungefähr das Gleiche raus wie vorher. Sondern wir können täglich wählen, und zwar mit unseren Geldscheinen. Und wenn wir eine bessere Ökonomie wollen, dann müssen wir mit unseren Geldscheinen täglich anders abstimmen als diese Procter & Gambles und Coca-Colas und was es da so gibt.
Man sagt ja auch oft, der Kassenzettel ist ja auch immer ein täglicher Stimmzettel, für was man sich
genau, also der Geldschein, der Kassenzettel, das setzen wir auf die bessere Ökonomie, und die kommt nicht von oben, die kommt von unten. Da bin ich sehr sicher, die junge Generation hat ein anderes Verständnis von Nachhaltigkeit. Die machen nicht nur Greenwashing, sondern sie machen was Ehrliches und Echtes, und das überzeugt auch.
Und die Theorie ist auch, dass quasi eher mehrere kleinere Unternehmen das schaffen,
so existieren? Also hier schreit ja schon jeder Bürgermeister, wir brauchen jetzt auch jemand wie Silicon Valley, ein Unicorn mit 1 Milliarde Dollar. Unternehmensbewertung. Ich glaube, dass wir in Europa eine andere Kultur haben. Wir haben eine Kultur der Vielfalt, wir haben eine Kultur des mehr alltagstauglichen. Wenn Sie in den USA rumlaufen, finden Sie kaum mal einen Café, wo Sie draußen sitzen können. Also dieses Italien, diese Lebendigkeit auch im Umgang miteinander, die ist schon ein Vorteil. Also was ich sagen will, wir sollten mehr dezentral denken, regional denken, wir sollten mehr in kleineren Einheiten denken, was nicht heißt, dass man klein-klein machen soll, aber kleineren Einheiten denken heißt ein Produkt, und in dem einen Produkt dann eben eine Größenordnung erreichen. Das muss nicht gleich wie Coca-Cola sein, aber eine Größenordnung erreichen, die Economies of Scale, also ökonomische Skaleneffekte zulässt. Und da hoffe ich, dass genügend Menschen gründen, sodass wir eine bessere Ökonomie bekommen, die uns das Überleben sichert.
Das war der erste Teil vom Gespräch mit Professor Dr. Veitin.
Wenn du noch weitere Tipps zum Thema Gründen und nachhaltiges Unternehmertum hören möchtest, schalte am besten jetzt deine Benachrichtigungen ein, denn übernächsten Donnerstag kommt der zweite Teil von diesem Interview mit Professor Faltin von der Teekampagne. Am besten abonnierst du sowas von Grün. Du findest uns überall, wo es Podcasts gibt. Dann verpasst du auf jeden Fall keine Folge. Wir sehen uns in 2 Wochen. Ich freue mich. Bis dann.